Hi, in dieser Late Night Show reden wir über die deutsche Version von Humblewood, ein Spielmaterialbuch für Spielleitungen und zwei Comics aus dem Kasen Verlag. Ja, das heißt, wir haben in dieser Late-Night-Show gleich vier Dinge, über die wir reden werden. Aber eins davon haben wir schon mal ausführlich besprochen. Es geht um die deutsche Version. Und die anderen, die macht der Nico aus dem Off. Und dann sind die auch wunderbar konzise. Die habe ich nämlich nicht gelesen, beziehungsweise nur zum Teil und reingeschaut, um meine Meinung mit dazu zu geben. Worüber ich ausführlicher reden könnte, es aber gar nicht muss, das ist Humblewood. Humblewood ist eine Box voll mit Krimskrams und wie ihr hören könnt, habe ich nicht widerstehen können und schon die einzelnen kleinen Standees, die da drin sind, aus ihren Papprahmen ausgepult. Das ist eine von meinen großen Schwächen. Und nein, ich finde Humblewood nicht nur gut, weil man da Dinge, die ausgestanzt sind, mit seinen Fingern ganz zufriedenstellen, dass der Pappe raus. Ploppen machen kann. Humblewood ist ein Setting für Dungeons & Dragons in der 5. Edition und man spielt ausgesprochen süß gestaltete Waldtiere, die aber ein ganz normales Leben von Figuren in einer Fantasy-Welt leben. Nur, dass sie eben kleiner sind und aussehen, als hätte man einen Raben oder eben ein Käuzchen oder ein Reh genommen und dann etwas halbwegs Menschenähnliches draus gemacht. In der Box drin sind die schon gehörten Standees. Und Karten, sowohl Spielkarten als auch Bodenkarten. Auf den Spielkarten sind zusätzliche Regeln und Monster, die für Humblewood gedacht sind, beziehungsweise nur darin existieren. Und dann hat man verschiedenste Übersichts- und Kampfkarten, aber das Herzstück ist am Ende dieses Buch. Da sind alle Informationen zu der Welt von Humblewood drin, beziehungsweise zu dem kleinen Teil, in dem wir spielen. Und Erweiterungen, was die Spezies angeht, ihre Gottheiten, die eben auch Tiergottheiten sind und ein paar schöne neue Zauber, wie zum Beispiel welche aus einer Domäne, für Kleriker, wo es um die Gemeinschaft geht und das Erhalten der Gemeinschaft. Und dann haben wir eine ziemlich umfangreiche Kampagne, in der es darum geht, dass in dem Wald, in dem unsere HeldInnen leben, auf einmal wildes Feuer um sich greift. Und dann muss man erstens Leuten helfen, davor zu fliehen, zweitens herausfinden, wo das herkommt und drittens dann den Ursprung des Ganzen erledigen. Wir haben das tatsächlich auch schon alles vollständig in einem Let's Play gespielt und waren hellauf begeistert. Das Buch und das ganze Material dazu sind hochwertig und gut geschrieben. Und ich muss sagen, nachdem ich ein bisschen reingeschaut habe, ich mache dann immer so Stichproben, lese ein paar Texte ganz, blätter dann weiter, lese weitere Stellen, ist es auch gut übersetzt. Es ist tatsächlich auch in der deutschen Version angenehm zu lesen. Es ist etwas weniger Material in der deutschen Box als in der englischen Box, die wir schon mal besprochen haben. Das liegt daran, dass die englische Box direkt die Folge eines umfangreichen Crowdfundings war und sie dann noch ein paar mehr Goodies mit reinlegen konnten. Beziehungsweise auch daran, dass wir die Deluxe-Version uns damals geholt haben, weil ich es so gut fand, dass ich es unbedingt in der schicken Variante haben wollte. So, aber kurz gesagt, das ist ein sehr rundes und gut gemachtes, toll illustriertes, angenehm geschriebenes Erweiterungsbuch, falls ihr Lust habt, Waldtiere zu spielen, die süß aussehen, aber ernsthafte Abenteuer erleben. Wir haben damals 9 von 10 Punkten vergeben und ich vergebe die auch für die deutsche Version. Außerdem ist es kein One-Off, es wird weiteres Material geben, es sind schon neue Boxen angekündigt und auch die werden ins Deutsche übertragen werden. Das heißt, man hat da nicht einmal diese eine Box in dem Regal stehen, sondern man wird sich da länger mit beschäftigen. Und jetzt packe ich diese unglaublich niedlichen Leute zur Seite. Weniger niedlich sind Fallen, Rätsel und Dungeons, was auch der Titel von diesem Buch ist, eine Sammlung von Material, das Spielleitungen helfen soll.
The Game Master's Book Fallen, Rätsel und Dungeons, erschienen im November 2023, ist erstmal ein Kuriosum. Es kommt in seiner deutschen Übersetzung beim Riva Verlag heraus, einem eher mainstreamigen Verlag für Sachbücher. Und damit ist es Zeugnis dafür, welche Kreise der Hype um D&D inzwischen zieht. Denn dieses Buch ist ein Third-Party-Supplement für Dungeons & Dragons 5. Der Klappentext sagt sogar, für jedes beliebte Rollenspiel der 5. Edition, aber wir gehen nicht davon aus, dass Midgard, Shadowrun oder DSA gemeint sind, wobei einige der Ideen in diesem Buch so allgemein gehalten sind, dass sie für die meisten Fantasy-Rollenspiele geeignet sein dürften. The Game Master's Book ist eine bunte Sammlung, oder eigentlich eine weniger bunte Sammlung, das Buch ist in schwarz-weiß mit roten Elementen gehalten, an Bausteinen und Hilfsmitteln für dungeonlastige D&D-Abenteuer. Es enthält drei vorgefertigte generische Abenteuer, eine Sammlung an mehr oder weniger tödlichen Fallen, vorgefertigte Rätsel, Ideen für Chiffres und eine Menge an Dungeon-Räumen, die man modular aneinandersetzen kann. Wir müssen direkt vorwegsetzen, dass man dieses 272 Seiten Hardcover für 20 Euro bekommt, was natürlich für ein 5e-Buch ziemlich unschlagbar ist, aber Preis-Leistung ist normalerweise nicht Teil unserer Wertung. Beim Durchblättern fällt dann aber schnell auf, dass dafür beim Layout ein wenig gespart wurde. Es wirkt an einigen Stellen unaufgeräumt, teils sind Seiten einfach leer geblieben. Die grauen Dungeon-Pläne sind erstmal schwer lesbar und die Illustrationen comicartig und minimalistisch. Die Übersetzung ist eher Hit and Miss, teils gut zu lesen, oft aber auch viel zu nah an der englischen Satzstellung. Das ist bei dem Preis aber alles verschmerzbar. Was bekommt man also an Inhalt? Die drei Abenteuer sind allesamt von bekannten englischsprachigen Content-Creatern erstellt worden, was bei der Beliebtheit des Buches sicher geholfen hat. Alle drei versuchen sich gegenseitig an Originalität zu übertreffen, was das Setting angeht. Da geht es dann unter anderem um eine Fondue-Lawine in einem Steampunk-Skiort oder die SCs werden für ein Wettrennen in eine jenseitige Heldenebene gerufen. Auch wenn die Aufhänger ungewöhnlich sind, sind diese Abenteuer aber recht dungeonlastig. Keines davon hat eine Illustration über die Karte hinaus. Gemeinsam mit den angestaubten Illus im Rest des Buchs erinnert das ein wenig an die ganz frühen DSA-Abenteuer, die ja eigentlich kompetente Dungeon-Crawler waren, aber eine eher absurde Story als Begründung für den Dungeon drüber stülpten. Und dieser Eindruck wird auch beim Kapitel über Fallen aufrechterhalten. Einige sind durchaus witzig, aber viele sind unfair, tödlich, total absurd oder beides. Und auch die vorgefertigten Dungeon-Räume sind meistens einfach nur Fallen, die eben als Dungeon-Map ausgearbeitet sind. Und manche sehen so aus, als wäre da einfach jemand mit dem Lemmings Level Editor eskaliert. Bei den Rätseln gilt ebenfalls Hit and Miss. Einige sind gut nutzbar, andere leiden an der Übersetzung oder sind sehr abwegig. Insgesamt entsteht so der Eindruck eines Kuriosums. Dieses Buch enthält im Grunde hunderte Ideen, um die Spielercharaktere mehr oder weniger kreativ umzubringen, da sehr viele der Fallen doch ziemlich unfair sind. Außerdem läuft die Herausforderung meistens auf ein oder drei Würfelwürfe hinaus und die vorgeschlagenen Spotchecks sind ziemlich heftig. Das wirkt direkt wie aus dem Hirn von Gary Gygax entsprungen, als er vor fast 50 Jahren Tomb of Horrors schrieb, nur um Heldengruppen umzubringen. Oder es erinnert eben wie gesagt an DSA-Abenteuer aus den 80ern. Das ganze Buch richtet sich also an GMs, die diese oldschoolige Spielweise bevorzugen. Und damit ist das natürlich eine philosophische Frage, ob man mit diesem Buch etwas anfangen kann. Für euch ist D&D 5 in erster Linie ein Kampfspiel, bei dem DSL gegen die Spielenden antritt und versucht, sie in Dungeons an ihre Grenzen zu bringen. Dann greift zu. Wir hatten allerdings den Eindruck, dass D&D gerade wegen all der rollenspiellastigen Streams auf Twitch immer weniger so gespielt wird und dass es inzwischen für viele ein eher narratives Spiel ist. Offenbar haben wir uns da getäuscht. Aber vielleicht ist das auch einfach nur unser subjektiver Eindruck. Aus dieser Perspektive ist das Buch jedenfalls erst recht ein Kuriosum, weil es einem vor Augen führt, dass man am Ende nur eine niedergeschriebene Legitimation braucht, um seinen SCs zu sagen, du bist tot. Also ohne dass SL-Willkür geschrien wird. Denn so tödlich wie viele der Fallen hier sind, könnte man die Leute auch gleich vom Blitz treffen lassen. Okay, aber selbst wenn man die absoluten Todesfallen rausnimmt und viele der Fallen, die als nicht tödlich markiert sind, sind es trotzdem, bleiben immer noch jede Menge Ideen und Rätselsprüche übrig, um die 20 Euro zu rechtfertigen. Als Steinbruch ist das Buch also auf jeden Fall brauchbar, es ist aber nicht das Must-Have, das wir erwartet haben, beziehungsweise ist es eben nur bei einer oldschooligen Spielweise. Und es hat offensichtliche optische Mängel, das macht dann 6 von 10 Punkten.
Wechseln wir zum Abschluss in die Comic-Abteilung. Wir haben hier einmal die Reihe Die Giganten, Fantasy und Mecha sich die Hand reichen, die gigantische, und Wind. Eine Geschichte um Fabelwesen und die Menschheit und wie sie aufeinander stoßen und welche Probleme da vielleicht bei entstehen. Auch das hat Nico sich angeschaut und erzählt euch jetzt aus dem Off was dazu.
Die Giganten ist eine auf 6 Bände ausgelegte Urban-Fantasy-Reihe von Carlsen. Jeder Band widmet sich vor allem einem speziellen Kind, das auf magische Weise mit einem gerade erwachten Elementargiganten bondet und dessen Pilot wird. Der größere Plot dreht sich um einen bösen Giganten, der in der Arktis erwacht und gegen den sich die anderen verbünden müssen und der von einem skrupellosen Konzern missbraucht wird. Jedes der im Rampenlicht stehenden Kids lebt in einem anderen Land und hat ein mehr oder weniger schweres Schicksal zu erdulden. Eins ist weise, das andere sitzt im Rollstuhl, ist aber stinkreich. Das alles erfindet das Rad nicht neu, ist aber gut wegzulesen und optisch ansprechend, wenn auch nicht umwerfend. Die Giganten, wir können nur die ersten beiden Bände beurteilen, wirkt wie gute Hausmannskost für ältere Kinder und für die gibt es 7 von 10 Punkten. Wind kommt ebenfalls von Carlsen, richtet sich vermutlich an Erwachsene und ältere Kinder und behandelt etwas komplexere Themen als die Giganten. Es hat einen eigenwilligen, originelleren Artstyle, der mich mehr angesprochen hat. In einer Art Fantasy-Apokalypse leben Menschen in einer Festungsstadt, Pipetown, in der sie sich vor der feindseligen Natur und vor allem unberechenbaren Feen- und Vampirwesen verbarrikadieren. Jede Spur von Magie ist verboten und wird von einem mysteriösen Mumienmann getilgt und wer magisches Blut in sich trägt, darf sich in der Stadt nicht aufhalten. Leider geht das unserer Hauptfigur Wind so. Der muss seine spitzen Ohren verbergen und versteckt sich bei einer freundlichen menschlichen Wirtsfamilie. Als die politische Lage mit dem Tod des Königs zu kippen droht, muss Wind aber die Stadt verlassen. Weitere Hauptfiguren sind der gemäßigte Sohn des Königs und ein sehr buffer Gärtnersohn, in den sowohl der Prinz als auch Wind verschossen zu sein scheinen. Es ist erfreulicherweise also auch eine queere Geschichte. Band 1 stellt vor allem die Welt, ihre Historie und die Hauptfiguren vor, aber ich bin jetzt doch schon gespannt, wie es weitergeht, was an den sympathischen Helden, dem knuffig verschrobenen Artstyle und dem High-Concept-Weltenentwurf liegt. 8 von 10 Punkten.
Das war's. Eine vollgepackte Late-Night-Show. Ich hoffe, wir haben euch ein paar interessante Dinge näher bringen können oder euch klar machen können, ob das was ist für euch oder auch nicht. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank generell auch, falls ihr uns unterstützt, zum Beispiel, indem ihr diesem Video einen Kommentar verpasst, damit mehr Leute sehen können oder ihm einen Daumen hoch gebt oder anderweitig damit interagiert. Und doppelt Dank, wenn ihr auch zu den Leuten gehört, die uns noch auf anderen Plattformen unterstützen, ob ihr in unseren Livestreams dazukommt zum Beispiel oder auf Patreon dafür sorgt, dass wir uns die Zeit nehmen können, diese ganzen Sachen ausführlich zu lesen und zu besprechen. Das ist nämlich ein Fulltime-Job und ich bin glücklich darüber, dass es dann uns auch ermöglicht wird, uns diesen Vollzeit-Job rauszunehmen aus anderen Dingen, die wir machen. Dementsprechend ganz viel Liebe an die Leute, die uns auf Patreon unterstützen. Das sind weiterhin um die 1200 Personen, die da ein paar Euro jeweils in den Topf werfen. Und falls ihr Lust habt, das ebenfalls zu tun oder denkt, dass das, was wir hier machen, unterstützenswert ist, heißen wir euch herzlich willkommen. Es gibt da immer mal wieder Blicke hinter die Kulissen. Wir bieten regelmäßig auch Runden an, wo ihr euch anmelden könnt. Und dann wird unter den Interessierten ausgelost, wer mitspielt, zum Beispiel für Cthulhu One-Shots. Wir haben Streams, die exklusiv nur für die Patrons sind und es gibt auch physische Goodies, je nachdem auf welcher Stufe ihr seid, Teilnahme an Conventions und so weiter und so fort. Gut, macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.